Natürlich ging es in die Verlängerung und natürlich gab es ein Elfmeterschießen, in dem einige Strafstöße dann doch daneben gingen, bis dann endlich der neue Europameister gefunden ward und es war oder ist der Alte. England hat es wieder geschafft im Finale gegen Spanien. Wir wollen jetzt über dieses letzte Spiel dieser EM25 sprechen mit Alina Ruprecht und Konstantin Eckner, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Die gesamte EM über hören wir schon dieses Intro, in dem Chloe Kelly den entscheidenden letzten Schuss zum Tor setzt, das England zum Europameister macht. Was sollen wir sagen? Geschichte wiederholt sich dann eben manchmal doch. Genau so war es diesmal auch. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich habe hier zwei Menschen bei mir, die noch ein bisschen indifferent sind, ob dieses gerade erst beendeten Finals. Wir wollen das jetzt aufarbeiten. Alina Ruprecht ist da. Hallo Alina.
Hallo.
Und Konstantin Eckner. Hi Konsti.
Max, wie geht's? Bist du auch indifferent gegenüber dem Ergebnis des Finals?
Ehrlicherweise glaube ich nicht so sehr wie ihr beiden, deswegen würde ich euch fast eher den Vortritt lassen. Also Konstantin, als wir uns hier getroffen haben für die Sendung, da hast du sehr verdrießlich reingeblickt, um es jetzt mal zu formulieren. Warum denn?
Ja, weil England vielleicht nicht unbedingt der verdienteste Europameister in der Fußballgeschichte ist. Sicherlich, natürlich kann man am Ende sagen, man hat relativ die Nerven behalten, auch im Elfmeterschießen nochmal, nachdem nochmal ein Elfmeter neu angesetzt werden musste. War ja auch so Shades auf Julian Alvarez in gewisser Weise. Aber an sich natürlich klar, also England war jetzt wenig überzeugend und hat während der K.O.-Phase ganze 2 Minuten in Führung gelegen. Insofern, ja, es gab schon verdientere Weltmeister, aber wir können ja gleich drüber sprechen, denn die Spanierinnen haben sich auch selber ein bisschen in den Fuß geschossen.
Ich werde gleich ein Gegenplädoyer halten, aber vorher darf noch Alina ran. Bei dir hängt vielleicht natürlich noch dieses Schwedenspiel nach und das wäre ja, wenn man deine emotionale Verbindung zu Schweden kennt, durchaus verständlich.
Ja, deswegen habe ich mich jetzt auch bewusst zurückgehalten, aber ich bin da ganz bei dir, Konsti. Ich finde es unverdient, jetzt auch gerade mit der sportlichen Leistung. England hat sich irgendwie durch dieses Turnier geschleppt. Aber wie gesagt, Spanien hatte alle Chancen, hat sich dann selbst verbaut, haben es nicht geschafft, rechtzeitig den Deckel drauf zu machen. Und England hat dann wieder bewiesen, dass sie extrem resilient sind, nervenstark, wie du schon gesagt hast, Max. Und auch so kann man Europameister werden.
Und das wäre nämlich tatsächlich meine Argumentation gewesen. Also wenn du nach diesem Start ins Turnier aus dieser Gruppe noch überzeugend rauskommst, wenn du in der K.O.-Runde zweimal verdient zurückliegst, aber zweimal auch die Antwort darauf findest und ja, dann ist natürlich die Art und Weise des Weiterkommens auch glücklich, aber erstmal hat sich England wieder selber am eigenen Schopf irgendwie in diese Spiele zurückgeholt, gegen Schweden mit 2 Treffern, gegen Italien mit 1 Treffer und da hat es ja dann nicht mal das Elfmeterschießen noch gebraucht. Und ich würde nämlich die These aufstellen, jetzt in diesem Finale war es ganz genauso. Spanien war deutlich überlegen, obwohl England einen guten Ansatz hatte, der auch so in einzelnen kleinen Momenten auch in der ersten Hälfte schon funktioniert hat. Aber in der zweiten Hälfte war England viel besser im Spiel, hat wieder mal die richtigen Anpassungen vorgenommen, hat wieder mal die richtigen Wechsel gemacht. Und ja, klar, am Ende ist so ein Elfmeterschießen dann eine Glück- und Pechsache. Das heißt, da jetzt dann von verdient zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich würde sagen, das ist ja dann genauso verdient, wie Spanien es sich verdient hatte mit einem schönen Fußball, bei dem man aber auch ein bisschen Glück gegen Deutschland gebraucht hat, um weiterzukommen. Die ja auch. Also wenn Deutschland ins Finale gekommen wäre, hätten die sich da ja genauso hingerumpelt wie England auch. Das wäre jetzt so mein Gegenplädoyer. Konstantin, was willst du dem entgegenhalten?
Zum einen mal müssen wir jetzt nicht nochmal über den Rumpelfußball von Deutschland sprechen. Ich glaube, da hat man nochmal den Unterschied gesehen zwischen dem einen Halbfinale, ne, also Deutschland-Spanien, und dann dem Finale Spanien-England, weil die Spanierin, wenn wir uns richtig erinnern haben, nach der Halbzeitpause gegen Deutschland ja auch bisschen nachgelassen dann. Und hier im Finale, jetzt war es ja auch so, ab 55. Minute, ich habe es mir sogar kurz vorm Tor aufgeschrieben, dass jetzt alles etwas ausgeglichener wirkt. Können wir gleich noch ein bisschen darüber sprechen, woran das eventuell auch ein Stück weit lag und was dann auch ein Stück weit vielleicht exposed wurde, was das spanische Defensivspiel betrifft. Aber Deutschland konnte eben dann auch nicht individuell nachlegen, als Spanien mal ein bisschen gewankt hat und nicht mehr ganz so souverän wirkte. England hat natürlich die offensive Qualität, Taktik hin oder her, war natürlich Qualitätsspieler und auch noch von der Bank ein paar Möglichkeiten. Ja, schon der Wechsel in Halbzeit 1 war ja aus meiner Sicht schon essentiell auch für das englische Offensivspiel. Also Chloe Kelly kam rein für Lauren James, die einfach nicht richtig fit war und angeschlagen ins Finale gegangen ist und dann eben raus musste. Auch das sind ja so Szenen, die man aus einem Endspiel vor allem kennt. Was vielleicht deinem Argument, was will ich da entgegensetzen? Wenig an sich. Ich kann nur dahingehend sagen, dass ich glaube, dass Spanien, trotz des Gegentores im Übrigen, zeitlang immer noch so wirkte, als wäre man das bessere Team, aber hier in diesem Finale so 2-3 Momente gab, in denen Spanien natürlich auch dann vielleicht so ein Stück weit das Zepter aus der Hand gegeben hat. Also sprich, das Gegentor selber, die Abstimmungsfehler dort, die Auswechslung von Poteas, ja. Und auch der verschossene Elfmeter von, vor allem von Aitana Bonmatí. Denn wir reden ja immer über die beiden besten Fußballerinnen der Welt, über die eine, die jetzt die in den vergangenen Jahren vor allem die beste war, die jetzt so ein Stück weit natürlich so auf Position 2 abgerutscht ist, in Anführungszeichen, und die andere, die eigentlich das Zepter übernommen hat. Aber beide haben in entscheidenden Momenten eben nichts wirklich die zu erwartende oder vielleicht auch prognostizierte Leistung gezeigt. Inklusive dann eine sehr schwachen und irgendwie so halbgaren Elfmeters von Bonmatí und den Abstimmungsfehler zwischen beiden beim Gegentreffer. Also kann man wiederum argumentieren, Spanien hat natürlich vielleicht das bessere Team, hat das ästhetisch bessere Team auch. Aber auf der anderen Seite, die Topspielerinnen haben nicht die Finalleistung gezeigt, die zum Beispiel eine Chloe Kelly gezeigt hat.
Da würde ich eben anschließen und würde dazu auch noch sagen, dass England ja auch noch einen mutigen Matchplan hatte. Also wir können ja wirklich gerne diesen Quervergleich zum Halbfinale ziehen. Deutschland hatte nie im Sinn, ein hohes Pressing zum Beispiel auszuführen und alles war auf Umschalten ausgelegt und das hat halt dann so funktioniert, wie wir es besprochen haben. Es hätte klappen können, man war nah dran, aber es hat nicht gereicht. Und jetzt hat England eigentlich vom Ergebnis her ein ähnliches Spiel geliefert. Ich meine, es ging mit 1-1 in die Verlängerung. Da hatte dann Spanien wieder ein bisschen mehr die Überhand. Aber letztlich kann man auch sagen, es war quasi vom Outcome, vom Ergebnis her sehr ähnlich zu dem, was Deutschland gemacht hat. Aber die Art und Weise war komplett anders. Hohes Pressing, viel, viel mehr Mut auch im Spiel nach vorne, auch längere Ballbesitzphasen in der gegnerischen Hälfte, zur zweiten Hälfte umgestellt. Bronze spielt dann zweite Sechs in so einem 3-2-Aufbau. Und als sie dann gesehen haben, Spanien kann das nicht so wirklich pressen, haben sie Bronze sogar noch weiter nach vorne geschoben und oft war es ein 3-1-Aufbau und Bronze war irgendwo auf der 8 oder so zwischen 8 und 6 und war quasi so die Fluglotsin für alle anderen Spielerinnen, hat denen gesagt, wo sie sich hinzustellen haben. Und das muss ich sagen, ist eine Qualität, die hat kaum ein Gegner von Spanien bisher gebracht. Es gab einige Gegner, die einen guten ersten Plan hatten gegen Spanien, aber niemand hat so gut geschafft wie England, sich anzupassen auf Spanien. Und auch deswegen hätte ich jetzt das Plädoyer dafür gehalten, das war kein unverdienter Titel und es war eher für mich eine Serena Wiechmann Masterclass, so wie wir sie im Grunde seit jedem Turnier, an das man sich erinnern kann, gefühlt zumindest jetzt schon sehen. Alina, wie denkst du darüber?
Ja, also dass es eine Serena Wiechmann Masterclass war, ist unbestritten. Natürlich, England hat es ja auch irgendwie geschafft, ins Finale zu kommen. Also da war jetzt keine unverdient. Aber wie gesagt, sie haben sich schon sehr hingeschleppt. Und da kann man jetzt natürlich auch sagen, Spanien, der ästhetischere Fußball, whatever, ist dann jetzt so gelaufen. Ich fand auch, dass es von England das beste Spiel bisher im ganzen Turnier war. Also das war jetzt nicht unbedingt was, womit man rechnen konnte, dass sie dann so auftrumpfen, diese Anpassungsfähigkeit, das glaube ich war auch definitiv so der entscheidende Faktor, dass man auf alles irgendwie eine Antwort findet. Bei Spanien, Poteas geht raus, Pina kommt rein, wo ich jetzt vielleicht dachte, die startet vielleicht sogar, dass Atenea startet, wovon man jetzt auch nicht wirklich ausgehen konnte. Und dann einfach auch, dass es eben dieses Muster ist, wo man dann auch bei Spanien drauf spekulieren kann, dass sie ab einem gewissen Punkt einfach nachlassen, weil das hatten wir jetzt auch schon öfter. Und England war jetzt dann auch wieder so ein bisschen, es war in der ersten Phase ein bisschen wie das Frankreich-Spiel, dass sie losgelegt haben und dann aber Spanien relativ schnell wieder die Kontrolle vom Spiel an sich gezogen hatte. Aber England hat immer eine Antwort gefunden und ja, jetzt stehen sie mit dem Titel da.
Wenn man vielleicht noch was dagegen halten kann, gegen Max Argument für Pro England oder Pro auch Sacha Wiechmann, ist vielleicht das natürlich trotzdem England, sagen wir mal, 40 Minuten mindestens im 4-4-1-1 und 5-4-1 verteidigt hat. und sowas natürlich auch komplett nach hinten losgehen kann. Also natürlich wurden sie schon relativ auseinandergespielt von Spanien, nicht immer bis zur Vollendung, aber du kannst natürlich mit so einer Ausrichtung auch 0-3 hinten liegen, wenn es schlecht läuft. Und dann bist du raus aus dem Finale, Umstellungen hin oder her, dann ist es trotzdem gelaufen. Oder selbst 0-2 wäre vielleicht schon der Knockout gewesen. Also 0-1 ist man noch im Spiel drin, weil man dann eben auch natürlich immer mal noch Strafraumbesetz hat, individuelle Qualität im letzten Drittel und vielleicht auf irgendeinen kleinen Fehler hoffen kann. Wir können ja gleich noch über das Gegentor sprechen, das Spanien kassiert hat beim Abstimmungsfehler auf der Doppel-8. In jedem Fall, also England riskiert natürlich mit dieser Ausgangsausrichtung schon einiges, weil es kann auch schon relativ schnell dann in der 50., 60. Minute vorbei sein.
Ja, wobei andererseits, ich meine, sie haben in der 57. Minute den Ausgleich erzielt. Ja. Wer will uns denn sagen, dass sie dann nicht irgendwann, und hätte ja auch in der 98. Minute sein können, das 2-2 hätten erzielen können. Also ich sehe das ehrlicherweise ein bisschen gelassener, weil ich glaube, dass England auch ganz genau gesehen hat, dass Spanien nicht unverwundbar ist und dass Spanien defensiv einige Probleme hatte. Und das wurde eben sehr selten aufgelegt, weil Gegnerinnen oft einen sehr weiten Weg zum gegnerischen Tor hatten und weil es dann sehr häufig Umschaltchancen waren, haben wir ja auch im Halbfinale gesehen, wo denn dann eben jeder Pass auch mit dem Timing genau passen muss, dass es auch zu einer Abschlusschance kommt. Deswegen hatte Katakoy am Ende, das war jetzt ihre fünfte Parade, als sie da diesen Fehlpass hatte und dann halten musste gegen Williamson, das war ja schon sehr, sehr früh im Spiel, gegen Hemp, Entschuldigung, war das. Es war jetzt ihre fünfte Parade im ganzen Turnier. Sie hat auch nicht alle Spiele gemacht, muss man dazu sagen. Aber das, ich glaube, das ist eben auch etwas, was England gesehen hat und wo man sich sicher sein konnte, wir schaffen es, diese Räume zu bespielen, die Spanien jedem Gegner bisher angeboten hat. Also deswegen, ja, ich verstehe deinen Punkt und Spanien hätte höher führen können. Ich würde aber den größeren Vorwurf Spanien ehrlicherweise gar nicht in der ersten Hälfte machen, wo man eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber in der zweiten Hälfte gab es 2, 3, vielleicht sogar 4 Situationen, in denen man gute Angriffe fürchterlich schlampig ausgespielt hat. Da gab es einen 6-4 Konter. Es war eigentlich gar nicht so wirklich ein Konter, war ein abgefangener Ball und dann waren sie alle sehr hoch postiert und am Ende kommt da ein Schuss von Bonmati aus, nee, von Lopez aus spitzem Winkel raus. Das war einfach ganz, ganz schlecht ausgespielt und vor allem so ohne jede Dringlichkeit ausgeführt. Also man hatte so das Gefühl, Spanien war so, also wenn sie gewonnen hätten, dann hätten sie es gewonnen, wie Paraluelo es sich ausgedacht hatte, nämlich mit einem Hackentor. Das wäre auch wunderschön gewesen, aber es hat eben nicht geklappt. Aber Spanien war an diesem Abend nicht in der Lage, durch ein dreckiges Distanztor oder den Abpraller, den sie noch reinschieben, zu gewinnen. Denn so haben sie nicht gespielt. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Und das würde ich eher Spanien zum Vorwurf machen. Plus die Auswechslung. Also davon habe ich keine, also ich habe sie alle nachvollziehen können, aber ich finde, keine davon hat Spanien besser gemacht, während es bei England genau andersrum war. Chloe Kelly, klares Upgrade zu James. Archemang hatte gar nicht so den großen Einfluss, aber man hatte den Eindruck, zumindest so mental irgendwie dann doch, im Stadion fürs Team, auch die Art und Weise, wie sie die Zweikämpfe bestritten hat, das ist Paredes und Leila Alexandri so auf den Zeiger gegangen, dann gegen die verteidigen zu müssen. Und das war für mich eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen beiden Teams. England ist besser geworden durch die Einwechslung, Spanien schlechter.
Also meinst du, England hat quasi so eine Rope-a-Dope-Taktik angewendet wie im Boxen, dass man sich erstmal ein bisschen in die Seile lehnt und den Gegner auspowern lässt?
Ich denke nicht absichtlich. Ich denke, die wären schon gerne in Führung gegangen und es war ihnen auch ein bisschen zu defensiv in der ersten Hälfte, weil es gab ja Phasen, in denen England in der ersten Hälfte nach einer Klärungsaktion gar nicht mehr rausgerückt ist. Da sind die aus dem eigenen 16er herausgetrabt und standen dann an der 16er-Kante, als Spanien sie wieder ins Angriffsdrittel reingepresst hatte, weil die Klärungsaktion nicht so weit war. Das war definitiv nicht gut und das war auch sicherlich nicht so, wie Sarina Wichmann das gerne gesehen hätte. Aber in der zweiten Hälfte finde ich, dass man mit dieser Umstellung im Ballbesitzspiel, mit eben einer Kelly anstelle von Lauren James und eben auch dann einfach sehr viel Mut im Spiel nach vorne, das echt gut hinbekommen hat. Kira Walsh hatte dann mehr Freiheiten in dem Moment, wo Alexia ausgewechselt war. Das war ehrlich gesagt der Wechsel, den ich am allerwenigsten verstanden habe, weil klar war Portellas offensiv nicht so wirklich zu sehen, aber ich finde, defensiv war sie immer am richtigen Ort. Und Pina, es hätte natürlich sein können, dass sie mal wieder ihren einen Moment hat. Hatte sie aber jetzt in dem Fall nicht, deswegen nehme ich mir die Frechheit heraus zu sagen, war ein Fehler, den Wechsel zu machen. Ja, ich weiß nicht. Alina, wenn wir mal gucken, die spanische Perspektive auf dieses Spiel, würdest du sagen, das ist es schon so, dass Spanien sich selbst im Weg gestanden ist oder woran lag es denn deiner Meinung nach noch, dass man dieses Spiel verloren hat oder war es einfach Pech, weil Elfmeterschießen ist halt auch Glück, Pech?
Es ist bei Spanien unglaublich schwer festzustellen, warum sie dann so stark nachgelassen haben. Weil in der ersten Halbzeit, da hat ja alles gepasst aus spanischer Sicht. Aber sie haben es dann wirklich einfach verpasst, den Anschlusstreffer zu machen. Und dass die spanische Defensive anfällig ist, das hat man schon in der Gruppenphase gesehen, dass sich die Defensivreihe mal schnell mit einem langen Ball auskontern lässt oder dass die Zuteilung nicht stimmt. Über das Gegentor reden wir ja sicher gleich nochmal. Aber das ist klar, dass Spanien da anfällig ist und dass Spanien auch schwache Momente hat. Und das sind aber keine Gründe, dann dermaßen nachzulassen. Und je länger es dann, je mehr es dann auch Richtung Verlängerung ging, das ist ja dann eigentlich so das, wenn dann Englands Zeit so beginnt, so die besten Momente, weil wir auch wissen, England hält das durch. Und da kann man jetzt natürlich auch argumentieren, England hat jetzt schon zwei Spiele, die in die Verlängerung gingen, die haben mehr Minuten in den Knochen. Das hat Spanien ja eigentlich auch nicht wirklich ausnutzen können. Und da hätte man natürlich den kleinen Vorteil zuschieben können, aber dann mit der individuellen Qualität, die im Team ist, die dann überhaupt nicht durchblitzt. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer bei Spanien die herausragende Spielerin war, weil die da einfach alle sehr blass geblieben sind. Also es ist wirklich schwierig.
Jetzt haben wir schon mehrmals angeteased und ich weiß, Konstantin, dir ist es ein Bedürfnis, über die Zuordnung beim 1:1 zu reden. Bitte, leg los.
Abstimmungsfehler zwischen Poteas und Bonmatí, eindeutig. Poteas hat ja zurückgezogen, hat Walsh es rausgerückt oder hat sich fallen lassen für den Aufbaupass oder für den ersten Pass zu ihr, damit sie dann den richtigen Initialpass spielen kann. Zeigt Bonmatí an, bitte übernimm. Bonmatí schaltet 2 Sekunden zu spät oder wie auch immer, also ich übertreibe ein bisschen, aber schaltet eben ein bisschen zu spät. Rückt dann trotzdem noch halb raus, steht in einer 50-50-Position. Dann kann natürlich Walsh, ich glaube, auf Stanway spielen. Zumindest auf die, in dem Fall linke Achterin müsste dann Stanway gewesen sein. Ich
Ja,
habe es jetzt auch nicht
quasi.
mehr ganz im Kopf. Genau, aber es ist dann auch nicht ganz so relevant, einfach so. Natürlich auf der linken Acht stand jemand frei. Bonmatí und Poteas waren damit mit einem Schlag komplett aus dem Spiel, weil du auch gerade angesprochen hast, klar, Poteas ist defensiv wichtig, aber in dem Fall wollte sie sich dann rausziehen und eben nicht die Verfolgung aufnehmen. War sicherlich keine Kraftfrage, aber sie nimmt dann doch gerne die etwas tiefere Position jetzt auch mittlerweile ein. So in ihrer Rolle, gerade bei der spanischen Nationalmannschaft, spielt das trotzdem eine größere Rolle, dass sie ja doch auch gerne ein bisschen tiefer steht. Bei Barcelona ist die Dynamik manchmal noch ein bisschen eine andere im Mittelfeld, aber bei Spanien sieht es eben so aus. Aber das ist natürlich ein krasser Fehler, weil du nicht einfach on the fly plötzlich da irgendwie hier, nimm du mal schnell. Und dann stehen beide quasi im halben Feld und werden überspielt. Und dann wird es natürlich gut ausgespielt, logischerweise. Und im Strafraum kann man sicherlich den Ball auch noch verteidigen gegen Rousseau, was da nicht passiert. Aber eigentlich der Fehler passiert viel, viel weiter vorn. Und dadurch ist die ganze Sache auch ein bisschen gekippt, weil nämlich im Anschluss daran Spanien natürlich nicht nur nach der Auswechslung von Poteas, sondern auch schon vorher immer mehr in Mittelfeldduelle involviert war, sich da die teilweise auch kleinen physischen Nachteile bemerkbar gemacht haben, aber auch so ein bisschen die Zuordnungsschwächen und natürlich daraus folgend dann auch die Probleme, dass man eben häufig nur mit einer drei Restverteidigung da stand. Also sprich, eine Außenverteidigerin war meistens zu hoch aufgeschoben. Es stand eine drei Restverteidigung da und es herrschte dann, wenn man überspielt wurde im Mittelfeld, auch relative Unordnung und so ein bisschen so Hühnerhaufen-Effekt, so, oh mein Gott, ich muss dahin, du musst dahin und da muss man dahin und wir müssen übrigens auch noch die Abseitslinie halten. Und da sollte nicht jemand plötzlich hin reinfallen und wir heben es abseits auf. Man hat da so ein bisschen die Zuordnungsschwierigkeiten dann immer besser gesehen. Gerade in der Weitwinkelperspektive, wenn eben ein bisschen aufgezogen wurde, hat sich das bemerkbar gemacht. Aber natürlich, dass gerade zwischen den beiden Spielerinnen dann so ein Fehler passiert gegen Kiera Walsh, ist, wie ich schon vorhin mal angedeutet habe, natürlich auch so ein bisschen stellvertretend vielleicht für dieses Finale gewesen.
Ja, wobei ich ehrlicherweise noch sagen muss, also es stimmt natürlich, so kommt der Ball aus Stanway und die steht eben in einem irre großen Raum, weil Patrick quasi alleine im Zentrum steht zwischen den Linien. Deswegen hat Stanway so viel Platz für ihren Pass auf Kelly. Den hätte sie aber wahrscheinlich sogar unter Bedrängnis hinbekommen. Und auch Chloe Kelly hatte dann viel Platz für ihre Flanke, obwohl eigentlich relativ früh zu sehen war, die committet sich jetzt auf den Weg nach innen. Also da hat auch Batje nicht wirklich draufgeschoben. Und innen drin, also ich nehme jetzt Bonmatí und Poteas in Schutz, weil ich finde, dass da ganz viele Spielerinnen individuelle Fehler gemacht haben. Innen steht Spanien 3 gegen 3 und Paredes ist die Einzige, die den Raum verteidigt. Sie steht halt am ersten Pfosten und dahinter Alexandri orientiert sich an Rousseau, aber kann nicht komplett hin, weil sie hat noch eine weitere Spielerin und dahinter steht noch eine dritte Engländerin mit einer zugeteilten Spanierin. Also wenn Irene Paredes da ein bisschen besseren Blick hat für das, was in ihrem Rücken passiert. Es ist schwierig, das weiß ich. Aber dann wäre das auch vermeidbar gewesen, denn so kann Rousseau komplett frei diesen Kopfball einfach nur setzen. Sie muss da keinen Druck mehr drauf geben. Sie muss nur noch versuchen, dass der Ball da hinkommt, wo sie ihn haben will. Und dann ist er unhaltbar. Und das hat sie ganz wunderbar gemacht. Das war eine hohe Qualität. Aber ich finde, das war nicht nur vorne das Zuordnungsproblem in wer geht drauf, sondern von vorne bis hinten war es besät von so einer gewissen Passivität, die schon auch symbolisch war für den Start in diese zweite Hälfte. England hatte wieder den besseren Start in die Hälfte, wie schon in der ersten Hälfte. Und diesmal hat sich England mit einem Treffer dafür in Anführungszeichen belohnt, hatte danach noch eine Chance durch Chloe Kelly. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis Spanien wieder eine gute Chance hatte. Erst Pina, die da aus Spitzenwinkel schießt und dann kriegt Hampton aber noch so die Faust hoch und Williamson klärt zur Ecke. Das war die erste Chance dann wieder, die nennenswert war für Spanien. Das war in der 74. Minute. Und in der Zwischenzeit aber gab es immer wieder Angriffe, die einfach nicht mit Dringlichkeit ausgespielt wurde. Und die einzige Spielerin, die bis ins späte Spielphasen hinein eine Dringlichkeit hatte, einen Zug zum Tor hatte und auch die Fähigkeit hatte, Dynamik nochmal ins Spiel reinzubringen, das war Mariona mit 2, 3 Dribblings, die sie angezogen hat. Aber selbst aus denen ist dann nichts geworden. Einmal passt sie auf Bonmati und die hätte vielleicht nochmal querlegen sollen, nimmt sich dann einen Schuss, der wird geblockt und so weiter und so fort. Und einmal wird sie dann last minute noch vom Ball getrennt. Aber da hat Spanien wirklich nachgelassen. Und ich bin mir nicht sicher, Alina, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, wir haben es ja schon öfter gesehen in dem Turnier. Ich weiß nicht, ob das eine physische Frage war oder ob ihnen das Spiel, also in der zweiten Hälfte war es quasi Radfahren bei Gegenwind, weil eben England auch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner war. Und das wiederum haben wir ja auch im Halbfinale gesehen. Es reicht erstmal in Anführungszeichen nur ein unangenehmer Gegner für Spanien zu sein. Und dann ziehst du sie schon ein Stückchen von ihrem Weltklasse-Niveau herunter und musst dann eben deine Chancen, die du dann vielleicht auch dir herausspielst, nutzen. Also woran würdest du sagen, lag das, dass Spanien dann den Fuß nicht mehr reinbekommen hat in dieses Spiel?
Wie du schon gesagt hast, mit Mariona als einzig wirklicher Aktivposten im Offensivspiel nach vorne. Da kommt man nicht viel weit, wenn man das alles einer Spielerin aufbürdet. Ich habe den Puteas-Wechsel auch überhaupt nicht verstanden. Das war auch, finde ich, so eine Kette von Ereignissen, die dann darin gemündet hat. Das war so der Beginn von dieser Kette an Ereignissen, die dann darin gemündet hat, dass Spanien einfach kaum noch Zug bis zum Tor hatte. Das war schon echt eklatant und dann einfach diese ganzen Zuordnungsprobleme, das haben wir schon so oft angesprochen. Caddy dürfte niemals so viel Raum haben, um auf Füße zu flanken vor dem Gegentreffer. Und dass Spanien dann so passiv geworden ist und dann einfach nicht mehr zurückfindet und dann auch die Wechsel nichts helfen, dann es ist echt schwierig zu sagen, aber sie haben wirklich, das kann man ganz klar sagen, der Unterschied zu England. England hat Antworten auf Spanien im Spiel gefunden. England hatte einen ganz klaren Plan. England war unglaublich anpassungsfähig. Und da war Spanien einfach irgendwie zu statisch, wie sie ans Spiel rangegangen sind. Sie haben nicht die Lösungen im Spiel gefunden, so wie England. Und man hat dann, glaube ich, ganz klar gemerkt, worauf England aus ist. Aber Spanien hat dann trotzdem sich nicht entsprechend aufgestellt.
Wobei man dazu auch sagen muss, Verlängerung eher auf Seiten von Spanien. Da gab es zum Beispiel auch diese Hackenchance von Paraluelo. Und einmal tritt Paraluelo in der 111. noch am Ball vorbei, nachdem Lopez nach der Ecke schießt. Und Lopez hat dann noch so einen weiteren Schuss in der 113 nach mal wieder einem Dribbling von Mariona, der geht drüber. Also in der Verlängerung war es dann schon wieder eher das Spiel von Spanien. Deswegen ein bisschen erzählen wir es jetzt natürlich auch vom Ende hin. Aber es wirkte eben nicht so ganz zufällig, dass zumindest England mindestens in diese Verlängerung kommt. Und dann das Elfmeterschießen ist vielleicht was, was wir gleich dann nochmal gesondert besprechen müssen. Da ist vor allem Konstantin, glaube ich, verzweifelt. Aber Konsti, wenn du magst, dann lass doch mit dir die englische Perspektive auf diesen Sieg dann beginnen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Dinge gesagt. England war in der Lage, sich anzupassen. England hatte vielleicht auch das, in Anführungszeichen, Glück, dass mit Lauren James die Spielerin, die sei es wegen ihrer Angeschlagenheit oder vielleicht auch generell kein gutes Spiel gemacht hat, dass die dann schon rausgenommen wurde, man nicht irgendwie bis zur 60. gewartet hat, bis man da gewechselt hat, sondern in der 40. schon Kelly kam und die dann in der zweiten Hälfte ein ganz wichtiger Aktivposten war. Was war es denn deiner Meinung nach noch, was England gut gemacht hat in diesem Finale?
Genau, also der Wechsel war sicherlich wichtig, kam so ein bisschen Glück im Unglück, wenn man so möchte. War ja auch eine Twitter-Journalisten-Diskussion in England, ja, Lauren James hätte die wirklich starten sollen und solche Dinge. Und natürlich, wenn man gesagt, ja, wenn sie sagt, sie fühlt sich fit oder so, dann soll sie starten. Das ist natürlich immer so ein Ding, ne? Es ist Finale möchte dann jeder machen. Weiß nicht, die Diego Costa hat mal 10 Minuten in dem Champions League Finale durchgehalten, hat bei mit einem Muskelfaserriss, wollte trotzdem unbedingt starten. Also es sind manchmal so Dinge, wo man sich nachher vielleicht ärgert. Aber sei es wie sei, ist ja nicht ihre Schuld. Man ist natürlich dann gerade bei einem EM-Endspiel umso ehrgeiziger. Es ist ja nicht irgendwie irgendein Ligaspiel gewesen im November. Aber ansonsten, also natürlich klar, Chloe Kelly war ein wichtiger Faktor, insgesamt die Bank war ein wichtiger Faktor, weil die spanischen Wechsel, auch die zwei Stürmerwechsel dann mit Vicky und Salma Paraluelo in der 89. haben ja beide wenig Effekt gehabt. Auf der anderen Seite hast du eben dann Beth Mead und auch Aki Meng, die beide reinkommen und ihren Effekt haben. Beth Mead war so okay, aber es hat zumindest einen gewissen Effekt gehabt. Was aber ansonsten England ja noch gut gemacht hat, war natürlich umzustellen, dann auch eben nicht nur irgendwie besser ins Spiel zu kommen, weil Spanien nachgelassen hat ein Stück weit, was jetzt auch nicht in dem Sinne, man konnte nicht damit planen. Also wir sagen jetzt im Nachhinein, ja, es war erwartbar, weil Spanien hat beispielsweise auch gegen Deutschland nachgelassen, auch in anderen Spielen hat man so Durchhänger gehabt, aber damit kann man nicht planen im Vorfeld. Also muss man dann selber proaktiv sein, auch von Sarina Wichmanns Position aus, und kannst ja nicht sagen, ja, ab der 60. werden die einknicken, ja, plötzlich kriegen sie im Finale nicht ein und dann stehst du ja auch dumm da. Insofern natürlich die Umstellungen, also erstmal weggehen von dem ganzen Defensivsystem, was man gerade in den ersten 45 Minuten oder sag mal in dieser Phase von der 10. bis zur 50. hatte, davon wegzugehen, wirklich auch Bronze mit reinzuziehen, ist Mittelfeld zu stärken, Mittelfeldduelle zu forcieren und auch 4-3 Überzahl oder 3-2 Überzahlsituationen zu schaffen. Das war ein wichtiges Element. Die Stärke von der Bank auszuspielen, das war auch wichtig. Und gerne benutzt, aber das nehme ich einfach mal so mit, und so eine gewisse Aura zu haben. Also die Aura eben so Chloe Kelly vor allem. Ich meine, auch Props an sie. Also sie hat ihren Torjubel sogar beim entscheidenden Elfmeter im EM-Finale noch durchgezogen, was auch was zu mir nochmal signalisiert hat. Ich war jetzt ein kleines Mini-Element eines Finals, was mir signalisiert hat, die ist schon sehr, sehr eiskalt, wenn ihr das sogar noch danach durchzieht und nicht komplett durchdreht, wie man es normalerweise macht, wenn man entscheidende Elfmeter in einem EM- oder WM-Finale verwandelt oder Champions-League-Finale. Also so eine gewisse Aura zu haben, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, weil das ging eben Spanien, obwohl sie eigentlich so im Durchschnitt gerade im Mittelfeld die besseren Fußballerinnen haben, das ging Spanien einfach ab. Also Spanien war fußballerisch besser, aber England hatte mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstverständlichkeit teilweise im eigenen Spiel. Und das spielt in dem Finale mehr eine Rolle als vielleicht irgendwie in der zweiten Gruppenpartie oder in irgendeinem Qualifikationsspiel oder bei der Nations League irgendwie, wo es eben alles nur so halb wichtig ist, ne? In dem EM-Finale spielt das einfach eine größere Rolle. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich anmerken möchte. Ihr wisst ja, dass ich immer die Verbindung habe zur englischen Fußballwelt. Und in England gibt es immer nur zwei Extreme. Also entweder es ist so das eine Extrem, weiß nicht, Gareth Southgate sollte, weiß nicht, juristisch belangt werden für den Mist, den er da vercoacht, oder Thomas Tuchel soll bitte entlassen werden nach 2 Monaten. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem im englischen Fußball ist, wir sind die größte Fußballnation aller Zeiten, Football is coming home, die Mädels haben es gerockt, keine Kritik erlaubt. Also es gibt in der englischen Fußballwelt gibt es nur zwei Extreme. Entweder Coach oder Coacher, wie immer Trainerin, bitte sofort rausschmeißen, oder nein, wir sind die Besten, ist egal, wie wir das Ding gewonnen haben. Das ist einfach, das war so gewollt. Also es gibt keinen Mittelweg. Also ja, es ist so. Und aber natürlich, klar, es ist natürlich auch ein bisschen unterhaltsam auf die Art und Weise. Das wollte ich nur mal so mit spiegeln. Weil ich glaube, in Deutschland wären wir selbst nach so einem EM-Titel, wenn es jetzt die deutsche Mannschaft heute gewesen wäre im EM-Finale, wären wir dann auch trotzdem so ein bisschen kritisch gewesen. Naja, Christian Wück hat sich da mit seiner Mannschaft durchgerumpelt.
Also aber ich bestimmt nicht. Ich hätte Lobeshymnen gesungen, das wissen wir alle.
Ja,
vor allem auf Christian. 1,4 Millionen Wück. Kicker Instagram-Fans. Das ist jetzt ein kleiner Insider. Ja, okay, das sind natürlich gute Punkte, die da Konstantin anspricht, Alina. Und gleichzeitig hat man ja auch den Eindruck, also wir haben hier zwei Teams im Finale gesehen, bei denen große Investitionen auch eine Rolle gespielt haben, so in der Liga, die auch aufs Nationalteam abstrahlen. Und ich meine, wir alle haben an Arsenal gedacht, weil es ein Arsenal geprägtes Finale war, mit eben dem Tor von Mariona, mit der Flanke von Kelly, dem Kopfball dann von Russo und so weiter und so fort. Und das muss man natürlich England auch zugute halten. Letztlich haben sich hier auch Spielerinnen durchgesetzt, die auch in ihrer Liga so sehr gefordert werden auf einem wirklich sehr hohen Niveau, wahrscheinlich dem höchsten aktuell im Vereinsfußball. Die NWSL nehme ich mal kurz raus, weil da kenne ich mich persönlich nicht aus, also sagen wir europäisch zumindest. Und vielleicht haben wir das ja in diesem Finale auch gesehen. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, bei England sieht man definitiv, dass da einiges Investitionen, grandioses Marketing dahinter steht. Einfach, das ist auch diese Aura, die du angesprochen hast, Konz. Ich glaube, durch diese Aura, das ist ganz viel durch Narrative. Sagen wir mal, diese Aura ist ganz durch ganz viele von diesen Narrativen unterfüttert worden, die durchs Marketing kamen, die durch diesen Erfolg von 2022 kamen, aber einfach auch, wie die ganze WSL promoted wird, dargestellt wird, dass die überall präsent ist, sei es jetzt Social Media, in den Nachrichten, dass die Media Coverage in England über Frauenfußball einfach unglaublich frequent ist, tief geht, dass es einfach ein Riesenthema dort ist. Da wird es ja ganz anders wahrgenommen. Und das ist ja seit der EM 2022 nur besser geworden, dass immer mehr investiert wird, dass man jetzt auch bei Clubs, die weit unten in der WSL-Tabelle sind, dass man da teilweise bessere Bedingungen vorfindet, als jetzt Bundesliga-Mittelfeld, Frauen-Bundesliga-Mittelfeld zum Beispiel, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Aber das sieht man ganz klar, dass da auch, also gerade England, diesen ganzen Investitionen, und bei Spanien hat sich auch einiges getan seit der WM, seit dem WM-Sieg, dass da auch mehr investiert wurde. Die Liga war schon immer vollständig professionell, correct me if I'm wrong, aber da wurde ja auch immer viel getan, um die Strukturen Step by Step zu verbessern. Und die beiden Ligen sind weit vorne in Europa, wenn man das Investment, die Bedingungen da an mal vergleicht, aber dann ist die WSL, ist egal in welchem Vergleich, ist die immer irgendwie ganz weit vorne und so ein bisschen das Paradebeispiel, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn das jetzt aufs Nationalteam abfährt, dann auf jeden Fall zu Recht.
Und ohne jetzt zu sehr auf einer Personalie immer wieder einzugehen, also Chloe Kelly zum Beispiel, die ist ja im Januar gewechselt von Manchester City zu Arsenal, also wieder zurück zu Arsenal gewechselt. Sie kommt ja gebürtig aus London und da gab es die Situation, dass sie bei Manchester City mehr oder weniger kaltgestellt wurde. Und ja, kurz davor war, weiß nicht, ihre Karriere zu beenden, zu pausieren, wie auch immer, aber so ein bisschen irgendwie eventuell die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Das hat sie jetzt ja mal so im Nachhinein auch gesagt. Und diese Sache wurde eben relativ stark publizistisch begleitet in England, als sie von Manchester City kaltgestellt wurde, weil sie natürlich klar auch Nationalteam-Heldin ist, aber eben auch allgemein, weil die Coverage eben immer intensiver wird. Und ich sage es mal blöd, vor 10 Jahren wäre das so gewesen, ich habe Pech gehabt. Also da hätte es keinen interessiert. Jetzt in der breiten Öffentlichkeit meine ich, natürlich nicht jetzt irgendwie in der Community des Fußballs der Frauen, sondern einfach in der breiteren Öffentlichkeit hätte das irgendwie niemand gekratzt. Da wäre sie eben dann eine Bankspielerin bei Manchester City gewesen und hätte dann ihre Karriere vielleicht beendet und keine Ahnung, da wäre es eben einfach so gewesen und on to the next topic so ungefähr. Ne? Aber dadurch, dass Spielerinnen wie sie, auch Aki Meng zum Beispiel, dass die so ein großes Profile haben in England, dadurch werden eben solche Dinge auch viel, viel stärker begleitet, nicht nur auf Social Media, auch in den traditionellen Medien und BBC Sport und so weiter. Und das hilft sicherlich auch den Spielerinnen dann, wenn es eben mal Probleme gibt oder so, auch damit viel, viel besser umgehen zu können, weil man eben weiß, man hat jetzt eine gewisse Öffentlichkeit, die man ausnutzen kann, sei es auf Instagram, klar, aber auch eben auch irgendwie im Telegraph oder in der Times, was ja immer noch eine große Wertigkeit hat, auch in der heutigen Zeit.
Ja, interessant.
Und ich meine, weißt du, sorry, dass ich unterbreche, aber weißt du, wenn man die Google Pixel Bundesliga schauen, da würde ich mir manchmal das noch mehr wünschen. Also, wenn jetzt irgendeine Spielerin vielleicht irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, aufs Abstellgleis gestellt wird, ich will jetzt keinen Verein nennen, aber einen kleineren Verein auf Platz 8, 9 oder so, ist da wirklich die Öffentlichkeit da? Also, wird dann darüber diskutiert? Im Kicker oder im Sportbild oder wie auch immer, oder wenn dann 10 anderen Publikationen, die es gibt, oder ist es noch ein bisschen zu wenig, ne? Kann sein, dass es dann so mehr oder weniger im Verborgenen einfach passiert.
Ja, ich glaube, dass der Bogen ein bisschen weit ist zu sagen, jetzt deswegen ist England Europameister geworden, das wolltest du ja aber auch nicht, aber der Unterschied ist halt schon klar und der Unterschied, glaube ich, auch zu anderen Nationen, auch eben in der Herangehensweise der einzelnen Spielerinnen. Also wir haben bei diesem Finale, haben wir auch auf Seiten von Spanien allerdings, also ich will jetzt hier nicht immer nur so tun, als ob nur England dieses Finale gewinnen hätte können, weil dem war nicht so. Aber du hast auf beiden Seiten hochprofessionelle Spielerinnen gesehen, die damit umgehen konnten, dass es kein leichtes Finale war, dass es ein enormer Druck war, dass du bei jeder Ballberührung unter Druck standest und dass du Lösungen finden musstest und dass die Lösung immer nicht immer dieselbe sein konnte, sondern du musstest dich anpassen. Und das haben beide Teams super hinbekommen. Und hätte Spanien dieses Finale verdient, dann wäre es auch verdient gewesen. So sind wir ja letztlich in diese Sendung eingestiegen. Es ist dann eben letztlich der Coinflip-Elfmeterschießen, der darüber entschieden hat. Und man hat aber bei anderen Nationen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber hat man manchmal schon den Eindruck, dass es noch zumindest vereinzelt Spielerinnen gibt, die noch nicht dieser Bühne gewachsen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wenn man sich ansieht, wie Frankreich das muss man als ein Versagen bezeichnen, gegen ein dezimiertes Deutschland im Viertelfinale so schlecht zu spielen. Und gut, ich will jetzt nicht die ganze Zeit immer auf Deutschland rumhacken. Ich erkenne bei Deutschland aber auch manchmal, obwohl es klingt ein bisschen paradox, weil eigentlich war diese EM davon geprägt, dass sie sich gegen jede Verletzung und so weiter aufgebäumt haben. Aber ich erkenne da in manchen Spielen dennoch noch diese Phasen, in denen einzelne Spielerinnen mit sich so sehr beschäftigt sind, dass sie dem Team nicht helfen können. Und das hast du bei diesem Finale bei keiner Spielerin gesehen, nicht mal bei der schlechtesten von allen auf dem Feld. Also will jetzt hier gar keine Namen nennen, weil es war alles auf einem hohen Niveau. Und das hat sicherlich auch eben damit zu tun, wie du gefördert wirst, auch in der Liga. Und bei Spanien muss man noch diese letzte Klammer drumherum machen. Die Förderung durch den Verband ist natürlich nach wie vor eine Frechheit. Und letztlich ist es sogar auch immer noch schwer zu verarbeiten, dass mit Tomé da eine Trainerin aus dem Staff von Jorge Wilda sitzt. Und dass da bestimmte Spielerinnen nicht nominiert werden und man nicht weiß, ob eine Misa Rodriguez zum Beispiel auch deshalb nicht als zweite Torhüterin mitfahren durfte, weil sie in einer Doku sich sehr kritisch gegenüber dem Verband geäußert hat. Wir wissen es nicht, aber diesen Verdacht gibt es. Das heißt, Spanien hat das auch noch wieder gegen Widerstände gemacht, auch wenn sie hoffentlich oder nach allem, was man weiß, auch geringer sind als noch zur Weltmeisterschaft von vor 2 Jahren. Aber das zeigt ja auch, wie komplex man über so ein Spiel reden kann.
Vielleicht noch als kleine Anmerkung, was die Engländer vielleicht auch als Vorteil momentan haben, vielleicht zu anderen Nationen, ist, dass die Basis, zum Beispiel beim Nationalteam, nicht nur auf einem oder eineinhalb Vereinen fußt. Weil das haben wir jetzt noch in einigen Ländern. Also wir haben Italien mit Juventus, wir haben Frankreich natürlich mit Lyon und Paris, 2 Vereinen. Wir haben in Deutschland schon auch noch immer Bayern, Wolfsburg, ein bisschen Frankfurt, aber es ist schon viel Bayern auch natürlich. Und natürlich auch einige, die im Ausland mittlerweile spielen, was vielleicht auch potenziell helfen kann in Zukunft, mal sehen, wenn es eben Deutschland immer noch so ein bisschen hakt an der Förderung unterhalb von Platz 4, und das ist gar nicht mal als Kritik gegenüber von den einzelnen Teams gemeint, sondern einfach so als allgemeine Beobachtung, dann ist vielleicht ganz gut, dass viele im Ausland spielen. Und auch in Spanien, du sagst, die Förderung vom Verband ist marginal, wenn es ein FC Barcelona nicht geben würde in der Form, und die einfach da natürlich auch eine Entscheidung getroffen haben und auch gemerkt haben, okay, das ist einfach super cool, und wir machen das hier. Und deshalb gibt es so viele Spielerinnen ja auch mit katalanischen Namen im Nationalteam. Ich meine, am Ende, Olga spielt bei Paris und also es ist sehr, sehr überschaubar. Atenea spielt bei Real Madrid und so weiter. Eine spielt noch bei Gotham Elster, aber ansonsten ist es alles sehr, sehr überschaubar. Es ist Barcelona eben. Aber die Engländerinnen haben eben den Vorteil, einige natürlich bei Arsenal, also heute auch, ich glaube, 3 Spielerinnen in der Startelf von Chelsea. Manchester City war natürlich vertreten. Manchester United war einmal vertreten. Also es waren einige Vereine vertreten, was ja meistens die Sache etwas besser macht eigentlich für die Förderung. Wenn es eben nicht nur irgendwie jetzt nur Arsenal wäre, wäre auch problematisch aus meiner Sicht.
So, und jetzt haben wir aber noch ein Elfmeterschießen, über das wir reden müssen. Das war unser persönlicher, Alinas und meiner, Moment dieses Spiels. Ich weiß nicht, ob ich damit sogar schon ein Award vorwegnehme, aber uns schreibt Konstantin in der gemeinsamen Grunde, wenn die EM mit 4 verschossenen Elfern oder sowas endet, dann kapituliere ich. Und da habe ich eine hervorragende Nachricht, Konstantin, es waren 5 verschossene Elfmeter, keine 4. Alina, lass uns mal beginnen. Wir müssen jetzt hier das nicht nochmal im Einzelnen durchgehen, aber Beth Mead muss wiederholen, nach einer Doppelberührung verschießt, Katakoy hält, Mariona verschießt, Hannah Hampton pariert, Aitana verschießt auch, haben wir vorhin schon besprochen, auch Hampton wieder pariert. Dann pariert Coy nochmal einen Strafstoß gegen Williamson. Das heißt, beide Torhüterinnen parieren tatsächlich 2 Elfmeter und den Unterschied macht dann einen, den Salma Paraluelo am Tor vorbeischießt, und deswegen kann dann Chloe Kelly den entscheidenden reinmachen. Hast du Gedanken zu diesem Elfmeterschießen, Alina?
Ja, Elfmeterschießen im England-Style. Thema Elfmeter hat sich ja wie ein roter Faden durch dieses Turnier gezogen, dass so viele im Spiel verschossen wurden und dass es dann auch nach Verlängerungen zu dramatischen Shootouts kam, wenn man das auch an England, Schweden denkt. Aber seit diesem Spiel, würde ich sagen, haben die meisten Teams dann nochmal intensiv Elfmeter geübt. Also seitdem hat es irgendwie alles ein bisschen souveräner gewirkt. Fand jetzt trotz den gehaltenen Elfmetern, also allgemein, fand ich das Elfmeterschießen schon auch souverän von beiden Teams. Dafür, dass es teilweise miserabel war im Turnierverlauf, also bei anderen. Und war echt souverän, also dass dann auch England die Nerven behalten hat, nachdem Beth Mead dann nochmal wiederholen musste. Dann haben sie aber beide Torhüterinnen auch ausgezeichnet, aber primär auf jeden Fall Hannah Hampton. Also die ist wirklich zu einer absoluten Elfmeterkillerin avanciert in diesem Turnier. Und klar, wenn man Chloe Kelly hat, die dann letzten entscheidenden Elfmeter macht, wo man dann weiß, die kann mit diesem Druck umgehen, die bleibt da eiskalt in solchen Situationen, calm and collected, wie man immer so schön sagt, das ist einfach der absolute Cheatcode. Also da kann England auch mit einer ganz anderen Sicherheit, finde ich, rangehen an dieses Elfmeterschießen, so weil sie ja wissen, sie haben Chloe Kelly. Und ja, ich habe aber vorhin auch schon einem Freund geschrieben, wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann gewinnt England, weil ich allgemein England einfach in so einer Situation für souveräner halte und Spanien sich jetzt auch nicht gerade hervorgetan hat bei Elfmetern.
Da würde ich dann sogar sagen, Konstantin, so stark fand ich dann zumindest von spanischer Seite die Strafstöße gar nicht. Und bei England, mein Greenwood hat knapp an Cole vorbei getroffen, den zweiten Strafstoß. Da ist Cole, glaube ich, nicht so wirklich in den Abdruck gekommen, weil es sah eigentlich fast so aus, als hätte sie ihn haben müssen. Charles hat auch nur halb links getroffen. Eigentlich war der einzig wirklich unhaltbare war der von Chloe Kelly. Und bei Spanien haben wir ja vorhin schon drüber geredet, dass also der von Bomati schlecht geschossen war, aber der von Mariona, das war ja fast schon ein Mirakel, wie man mit so wie, also ich glaube, sie dachte, sie hätte Hannah Hampton ausgeguckt, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie man so saftlos halb hoch einen Ball eher schiebt als schießt. Also würdest du da auch mitgehen, dass es ein souveränes Elfmeterschießen war von England?
Von England? Ja, also es war souveräner als von Spanien. Spanien hat die Elfmeter ja, ganz schön einfach hingeschossen. Vor allem eben Aitana und Mariona, die ja, wir machen dann gleich noch Awards, die standen ja bei mir als MVP schon drauf, die habe ich dann durchgestrichen.
knallhart.
Ja, Entschuldigung, ja, sofort Bankplatz. Nein, Spaß, aber sie war eigentlich für mich die beste Spielerin auf dem Feld, aber nach dem Elfmeter ist es ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja, sie war auf alle Fälle MVP dieses Finals. Also, Spanien hatte zwei Schwache, die einfach schwach geschossen waren. Also das hat jetzt nichts mit dem Torhüterspiel zu tun. Klar, natürlich kann die Torhüterin in die falsche Ecke gehen, und dann hast du trotzdem getroffen. Also es gab auch schon Rumpelelfmeter ohne Ende in der Geschichte des Fußballs in den letzten 50 Jahren. Irgendwie reingerumpelt worden, der Torhüter oder die Torhüterin ist in die falsche Ecke gesprungen. Kann natürlich passieren. Wobei Hannah Hampton, wenn ich es richtig gesehen habe, hatte ja unter ihrem Langarm wahrscheinlich die Ecken notiert gehabt. Also sah zumindest so aus. Deswegen wurde auch, glaube ich, der Langarm aufgeschnitten, wenn ich das ganz genau erkannt habe. Nicht so wie bei Ann-Kathrin Berger, die hat ja die Ecken auf ihrer Trinkflasche stehen. Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche.
Und dann
unterschiedlich
ja aber eh gar nicht verwendet. Also kein einziges Mal drauf geguckt.
Okay, aber es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, dass du das dastehen hast. Weißt du, das ist wie ein Spickzettel, den du nicht benutzt bei einer Klausur oder so. Es kann manchmal wirklich sehr, sehr helfen. Aber sie hatte zumindest, glaube ich, das auf ihrem Arm stehen. Sah zumindest so aus von Weitem. Sei es wie sei, es gab noch einen starken, und zwar Kata Cole gegen Lea Williamson, weil da hat sie ja danach auch noch so angezeigt, hat sie so Finger gegen die Stirn nach dem Motto, den habe ich ausgeguckt, weil der ist ja auf der Linie einfach nach links gesprungen oder hat zwei Seitschritte gemacht und stand dann schon in der Ecke, wo Lea Williamson hingeschossen hat, weil sie es genau gerochen hat. Und auch Hampton hatte einen starken, wenn ich es dabei, ja, also ich sag mal, gegen Mariona hat sie auch die Schützen so ein bisschen ausgeguckt aus meiner Sicht, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, Mariona war sich sehr sicher, dass sie die Torhüterin ausguckt, aber Hampton war sehr stark und war sehr schnell da. Deswegen sah dieser Elfmeter noch schlimmer aus, als er im Grunde genommen isoliert gesehen war. Aber ja, und was natürlich auch so eine Sache ist, also ich habe vorhin mich ein bisschen kritisch geäußert über die zwei Einwechslungen in der 89. über Vicky und sagen wir Parolelo. Und Parolelo hat einfach richtig schlecht gespielt. Also ich meine, da hat ja ganz wenig zusammengepasst. Wenig Ballannahme im Strafraum oder am Strafraum hat funktioniert. Ist sie wirklich dann die richtige vierte Schützin? Also weil als sie angetreten ist, habe ich gedacht, boah, ich meine, hätte sie jetzt gut gespielt, ne? Wenn du dann 30 Minuten richtig stark spielst, ist ein ganz anderes Thema. Aber es geht ja wirklich auch darum, wie waren die letzten 20, 30 Minuten deines eigenen Auftritts? Waren die ihr so lala oder waren die ganz gut? Deshalb ist es ja auch nicht verwerflich, wenn zum Beispiel Verteidigerinnen beim Elfmeterschießen antreten, auch wenn die in Theorie vielleicht die schwächere Schusstechnik haben als eine Stürmerin, aber wenn die ein gutes Spiel gemacht haben, deswegen verstehe ich auch, dass eine Williamson antritt, weil die ist Führungsspielerin, hat ein starkes Spiel gemacht, natürlich tritt die dann an, ne? Weil es geht ja auch viel um Selbstbewusstsein und einfach so Überzeugtheit und Überzeugung vor allem auf Deutsch in der ganzen Sache. Und deshalb fand ich das nicht unbedingt die perfekte Entscheidung. Wir wissen jetzt nie, wer die fünfte Schütze gewesen wäre bei Spanien. Das wird immer ein Geheimnis bleiben.
Ja, aber andererseits, also Patri, ach nee, stimmt, die war ja Erste.
Die war, der hat, ja, das ja, war richtig. Schön. Ja. Aber und ich meine, der erste Elfmeter von Beth Mead, ne, das war ja auch, da hat sie drüber geschlagen und trotzdem getroffen, das war auch so, also hat nicht gezählt, aber war auch so eine komische Nummer.
Mhm. Vor allem, dass sie es nicht geschafft haben, eine Wiederholung zu zeigen, die es eindeutig aufgelöst hatte. Also es sah so aus, ja, wie eine Doppelberührung, weil sie die Spider-Cam gezeigt haben, aber da waren sie ein bisschen langsam in der Regie. Aber auch das hat zu dieser EM gepasst, muss man leider sagen.
Aber ist das jetzt die neue Regel, dass man die dann wieder ausführen darf?
Dass er dann wiederholt werden muss, genau.
Aber die ist die Regel, die gilt jetzt schon, weil ich habe nämlich erst gedacht, die gilt das ab nächster Saison. Nee, das war nämlich das, ja.
Die Regeländerungen inklusive auch diese 8 Sekunden, die zur Ecke führen, die haben bei dieser EM schon gegolten.
Stimmt, hast recht, weil natürlich Julian Alvarez wird sich dafür bedanken, dass, weil der hat das Ganze ja verursacht quasi mit seinem Elfmeter, der da nicht gezählt hat.
Exakt. Gleichzeitig würde ich noch die eine Einschränkung machen wollen. Ich weiß nicht, ob man dann im Fall von Paraluelo, weil sie verschießt, dann doch wieder das Spiel von hinten erzielt, weil sie hat kein perfektes Spiel gemacht. Sie hatte diese Hackenchance, wo man den Ball vielleicht auch anders hätte nehmen können, weiß ich nicht, war schwierig. Aber sie hatte zum Beispiel auch eine Aktion der 106., wo sie sich gegen 3 Engländerinnen durchsetzt, zwar mit etwas Glück, aber auf einmal steht sie gegen die gerade erst eingewechselte Charles, weil Bronze dann doch irgendwann raus musste zur zweiten Hälfte der Verlängerung, steht sie alleine vom Tor und der einzige Fehler, den sie macht, ist, sie schießt nicht irgendwie, sondern sie legt dann nochmal ab auf Pina und die schießt dann vorbei. Und danach hat sie eben diese Aktion, wo sie noch am Ball vorbeitritt, aber eben auch aus der Drehung in einer schwierigen Aktion nach Ecke. Also Paraluelo hatte quasi 3-mal, würde ich sagen, die Möglichkeit, Spielerin des Spiels zu werden. Und klar kann man dann sagen, war kein gutes Spiel, lass sie keinen Elfmeter schießen. Aber ehrlicherweise, wenn sie ihn gemacht hätte, hätten wir auch gesagt, ja, hat eigentlich schon ein ganz okayes Spiel gemacht. Deswegen.
Natürlich, klar, es waren so 2-3 Aktionen einfach so am und im Strafraum, wo ich dann gedacht habe, wow, ich meine, sie ist ja Stürmerin, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen anders, als wenn sie jetzt aus dem Mittelfeld nach vorn stößt. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Kann man auch wiederum sagen, Alina hat es auch nochmal angesprochen, Putellas Auswechslung natürlich auch im Elfmeterschießen hat es da eine Rolle gespielt, weil wer schießt normalerweise, wer hat in ihrer Karriere wahrscheinlich 1000 Elfmeter für Barcelona und Spanien geschossen? Ah, genau.
Ja, gut, aber wenn du jemanden in der 71. auswechselst beim Stand von 1-1, denkst du vielleicht noch nicht ans Elfmeterschießen. Aber es stimmt natürlich. Lasst uns unsere Awards vergeben, denn ich glaube, da können wir die restlichen Geschichten, die wir jetzt noch nicht so eingesammelt haben von diesem Finale, ganz gut noch unterbringen. MVP, Unsung Heroine und Moment des Spiels. Alina, du darfst sehr gerne loslegen. Wir haben jetzt ja, also 2 MVPs hättest du jetzt ja schon mal von Konstantin geschenkt bekommen, weil er die offenbar gestrichen hat. Wer ist denn dein MVP dieses Finals geworden?
Tatsächlich Hannah Hampton, einfach diese Souveränität im Elfmeterschießen, dieser starke Rückhalt von England. Mir ist auch noch diese Parade in der 67., glaube ich, gegen Pina im Kopf geblieben, wie sie da noch die Hand dran kriegt. Oder einfach, sie war einfach allgemein im Turnier so stark, dann auch in diesen Stress- und Drucksituationen im Elfmeterschießen, hat sie wirklich brillant gemacht. Mhm.
Da kann man kaum widersprechen. Ich weiß nicht, Konstantin, ob das da auch deine Wahl wäre oder hast du noch jemanden anderen?
Ja, ich habe dann Chloe Kelly genommen, eiskalter Elfmeter, guter Torjubel, durchgezogen die ganze Sache. Ansonsten natürlich auch irgendwie schon Spielerin des Turniers auf eine gewisse Art. Weiß nicht, hat ihren Ehemann auf dem Schienbeinschoner und den Hund auf dem anderen Schienbeinschoner und also hat ja eigentlich überall gepunktet. Ne? Also ja, ich meine nur, ne, es gibt so, weißt du, man kann ja mit 1000 Dingen punkten.
Was du alles weißt.
Ja. Das sind die Randgeschichten, die mich dann auch interessieren, abseits davon, wie Sarina Wiechmann aufstellt. Aber natürlich hat eben Aura gezeigt, wie schon angesprochen. Es ist ein gewisser Cheatcode, wie Alina gesagt hat, wenn man die als 5. Elfmeterschützin hat. Wäre eigentlich nur brutal gewesen für England, wenn sie irgendwie nicht zum 5. Elfmeter gekommen wäre oder sowas. Aber es kam dazu und sie hat den verwandelt und war auch stark nach ihrer Einwechslung in der 41. Deshalb MVP, nachdem ich Mariona streichen musste.
Aber wirklich, ich kann jetzt auch keine Spanierin nehmen. Ich hatte hier durchaus einige auf dem Zettel, aber ich muss dann Sarina Wiechmann nehmen. Denn ich finde, dieser komplette Erfolg Englands bei diesem Turnier trägt wirklich von Anfang bis Ende ihren Namen und ihre Bilanz. Die ist natürlich auch deshalb irre, weil dafür auch ein bisschen Glück dazugehört, dass du eben in 5 aufeinanderliegenden Wettbewerben 5-mal ins Finale kommst und dass du jetzt eben schon wieder Europameisterin wirst. Das scheint ja ihr neues Ding jetzt eben zu sein. Aber ich finde, mal wieder hat Sarina Wiechmann die richtigen Antworten auf die Fragen gefunden, die ihnen die Gegner gestellt haben. Und sie war dabei auch wieder mutig. Sie hat vielleicht den einen Fehler gemacht, Lauren James spielen zu lassen, aber das wird sich im Nachhinein nie wahrscheinlich klären lassen, wie viel hätte man das abschätzen können, dass sie zu angeschlagen für dieses Finale war. Und für diesen, wer weiß, ob es überhaupt ein Fehler war, wurde sie nicht bestraft. Und ich finde aber wirklich, Sarina Wiechmann hat wieder alles richtig gemacht, was man als Trainerin richtig machen kann. Und ihre Bilanz ist Wahnsinn. Ihre Art und Weise, wie sie dieses Team geführt hat, gegen alle Kritik. Erinnern wir uns an vor der EM, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, Mary Earps nicht mehr im Tor, Spielerin, die gar nicht zum Turnier reisen. Dann die überraschende Nominierung von Adjemang, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das eine Überraschung war, die auch negativ kommentiert wurde in England. Viele haben schon gesagt, eine interessante Wahl, aber es wurde zum Beispiel auch, habe ich oft gelesen, warum hat sie denn 7 Stürmerinnen im Kader? Das ist ja völlig off-balance und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir genau diese Entscheidungen waren es eben auch, die dazu geführt haben, dass man wieder und wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Deswegen meine MVP dieses Finals, Sarina Wiechmann. Dann kommen wir zu unseren Unsung Heroines. Alina, wen hast du da?
Jetzt tatsächlich auch Sarina Wiechmann. Ich kann dir da wirklich nur an einen Punkt zustimmen, also 3 EM-Titel in Folge. Das hat ja bisher nur Tina Teunl geschafft mit Deutschland. Das ist ja beeindruckend. Und dass sie auch in ihren Aufstellungen da festgehalten hat. Man hat natürlich vorher auch kritisiert, warum so wenig Mittelfeldspielerinnen. Und wegen Adjemang, gut, mag jetzt sein, dass es kritisiert wurde, aber jetzt ist sie beste junge Spielerin des Turniers geworden und hat da wirklich sich einen großen Namen gemacht. Und klar, jetzt in der WSL war sie eh schon länger bekannt und hat ja auch eine starke Saison bei Brighton gespielt gehabt. Aber was Sarina Wiechmann da gemacht hat, irre. Immer einen Plan gehabt, immer eine Idee, auch wenn es dann teilweise einfach schlecht aussah auf dem Platz. Schlecht aussah im Sinne von, dass es dann dieser Rumpelfußball war, wie wir bis jetzt immer so schön gesagt haben von England. Aber das ist wirklich beeindruckend, was sie da jetzt, welche Legacy sie da jetzt mit England hinterlässt. Und sie wird ja jetzt, glaube ich, auch Honorary Dame ausgezeichnet. Also praktisch das Pendant zum Sir-Titel, nur halt, weil sie eben keine Britin ist, dass es dann nochmal ein bisschen anderer Titel ist. Dann eben dieser Dame-Titel. Und das ist schon echt verdient und Wahnsinnsleistung von ihr.
Aber wirklich. Konstantin, wer ist deine Unsung Heroine?
War auch übrigens die ernst dreinblickendste Coaching-Zone aller Zeiten, während des Finals. Meine ja,
das stimmt.
Da hat ja Christian Wück noch manchmal positiv reingeschaut, aber auch nur manchmal.
Ganz da ist die spanische Trainerin.
Ja, also es ist, genau, Montserrat Tobi ist, ich denke mal, Mensch, man führt, man sieht es aber nicht, dass man führt. Aber natürlich ist die Anspannung einfach, finde ich, ja auch irgendwie menschlich. Ich habe jetzt trotzdem mal noch eine Spanierin nominiert für Unsung Heroine, weil es wird mir so ein bisschen zu englisch-niederländisch gerade. Und zwar Ole Butler als Rechtsverteidigerin. Hat ja auch die Vorlage gegeben, zum 1-0. Und hat auch insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Wird natürlich jetzt im Nachhinein vergessen. Keiner redet mehr darüber, außer wir im Rasenfunk. Aber ansonsten redet jetzt wahrscheinlich keiner mehr darüber. Wissen wir auch, ne? Weil so läuft nun mal dann das Geschäft und so läuft auch so ein Finale. Aber sie hat eigentlich ein sehr, sehr starkes Spiel absolviert. Und insofern hatte ich gedacht, nominiere ich einfach mal sie. Damit wir zumindest ein bisschen aufbrechen. Jetzt nicht nur
ja,
bei...
Stark.
Den Lioness sind.
Ja, ich hätte tatsächlich Ole Butler jetzt genannt, weil das haben wir haben ja das 1-1 sehr ausführlich besprochen, aber das 1-0 gar nicht so sehr, wo ja, muss man sagen, Georgia Stanway in 2 Situationen gar nicht so gut aussieht. Erst klärt sie den Ball gegen Aitana nicht klar genug, also im Grunde eigentlich gar nicht, so kann Aitana dann auf Atenea am rechten Strafraumeck passen und dann wiederum kommt eben genau jene Ole Butler und macht im Halbraum einen ehrlicherweise relativ erwartbaren Lauf an die Grundlinie und Georgia Stanway nimmt diesen Lauf aber überhaupt nicht auf und das wäre ihre Aufgabe gewesen. Deswegen kann Batje dann diesen sogar noch einen Ticken zu ungenau gespielten Ball dann nach innen flanken und findet dann wiederum Mariona, die sich easy gegen Lucy Bronze durchsetzt und so das 1-0 köpft. Deswegen Ona Batje wäre jetzt auch auf meinem Zettel gewesen, aber dann muss ich, glaube ich, dann doch zu meinem Plan B greifen und das ist jetzt dann aber wieder eine Engländerin. Und ich habe gerade ihre schlechteste Situation schon beschrieben. Ich würde nämlich Lucy Bronze nennen. Denn wir haben vor der EM noch gesagt, immer wenn Lucy Bronze gut spielt, spielt England gut. Und ich würde das auch in diesem Finale so sehen. Und sie hat in der ersten Hälfte wirklich Probleme gehabt. Das war auch, am Anfang war das auch offenbar ein Plan, vor allem den linken Flügel zu überladen. Der rechte, der kam dann schon auch noch mit dazu bei Spanien. Aber in der Anfangsphase ging es immer über die Bronze-Seite. Und da haben sie immer versucht, auch Williamson rauszuziehen, hinter Walsh zu kommen und da hat Bronze ordentlich zu tun gehabt, aber wie die sich mal wieder in dieses Spiel reingebissen hat und welche Rolle sie dann eben hatte in der zweiten Hälfte, ich habe es vorhin beschrieben, von der 6 aus als Dirigentin quasi ihres Teams, wo sich Kira Walsh vielleicht auch gedacht hat, du hast mir meinen Dirigentinnenstab weggenommen. Das finde ich jetzt schon auch ein bisschen frech, aber deswegen Lucy Bronze, meine Unsung Heroine, weil die steht für mich sinnbildlich für alles, was England ausgezeichnet hat in diesem Spiel, inklusive dieser einen schlechten Szene, denn da hätte sie ein besseres Timing haben können gegen Mariona, auch wenn es schwer war.
Was sagt das über die Position der Rechtsverteidigerin aus, dass wir jetzt mit Una Butler und Lucy Bronze zwei Rechtsverteidigerinnen auf dem Papier dann als Unsung Heroine haben?
Tja.
Sie sind doch vielleicht die Position der Unbesungenen quasi.
Vielleicht. Das kann tatsächlich so sein. Sonst sehr gerne in dieser Kategorie genommen sind ja die Torhüterinnen, aber die haben ja wirklich genug besungen in diesem Spiel schon. Katakoi wäre da jetzt natürlich dann Plan C gewesen für mich als Unsung Heroine, denn die hat sich nichts vorzuwerfen bis auf diesen einen Fehlpass und das hat sie selber ausgebügelt dann. Ansonsten ein tolles Spiel gemacht und auch das war vor der EM noch gar nicht so zu 100% abzusehen. Sie ging ja verletzt ins Turnier. Damit kommen wir aber zu unseren Momenten dieses Spiels. Alina, welcher war es für dich?
Der letzte und entscheidende Elfmeter von Chloe Kelly. Als du das Intro eingespielt hast, musste ich lachen, weil ich dachte, das wäre das vom ZDF, das ich gehört hatte und war schon kurz davor, dich zu fragen, wo hast du den jetzt so schnell her? Und dann meintest du, das ist der von 2022. Und es ist einfach lustig, wie sich die Geschichte da wiederholt hat und dass sie dann auch den Torjubel so eiskalt durchgezogen hat, wie du es vorhin gesagt hast, Konsti. Und das ist einfach auch so ein bisschen sinnbildlich einfach dafür stand, was England da alles erlebt hat oder was England einfach ausgemacht hat in diesem Turnier. Die Aura, die Resilienz und natürlich Sarina Wiechmann. Aber das ist dann einfach, dass sie so krönen konnten, dass sie so einen Abschluss fürs Turnier setzen konnten, so einen Schlusspunkt für sich. Das war irgendwie, da war dieser Torjubel von Chloe Kelly und auch dieser letzte Elfmeter von ihr, das war einfach irgendwie sinnbildlich dafür.
Sehr schön. Konstantin.
Ich nehme dann die Auswechslung von Alexia Putellas als Moment des Spiels, als, weiß ich, kann man sagen, negativer Moment, weil natürlich, klar, also die Weltfußballerin, wir wissen, die Karriereentwicklung, wo die so ein bisschen hingeht, ist ja auch 31, hatte auch natürlich die schwere Verletzung, gab es jetzt auch schon wieder ein Stückchen her, aber trotzdem, da war auch immer mal angeschlagen jetzt zuletzt, hat ja auch den Staffelstab so ein bisschen weitergereicht an ihre, natürlich Clubkollegin, aber trotzdem natürlich eine andere Spielerin mit Aitana Bonmati und jetzt ausgewechselt worden, auch natürlich nochmal von dem Background, dass sie immer noch innerhalb des Verbandes ja so ein Stück weit kritisch gesehen wird, weil manche sagen, ja, sie hat zu viel Macht und ne, sie hat zu viel Mitspracherecht und sie kann zu viel bestimmen und sie hat so ein krasses Ansehen in den Medien und in der Öffentlichkeit und kann dadurch ja auch so ein bisschen pushen. Und wir wissen, es ist immer noch nicht alles ausgeräumt nach 2023, inklusive mit der Cheftrainerin, inklusive mit Teilen des Trainerstabs und Betreuerstabs und der Verantwortlichen, die irgendwie auf der Tribüne sitzen und im Headquarter und so weiter. Und deshalb weiß ich nicht, ob jetzt so ihre Auswechslung, nicht ihr Abschied, aber ihre Auswechslung vielleicht auch irgendwie etwas markiert im spanischen, zumindest Nationalteam-Fußball, über das wir vielleicht dann nochmal in 2-3 Jahren sprechen werden. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt ihre internationale Karriere beendet und dann in 2 Jahren nicht mehr am Start ist oder so. Das heißt das nicht unbedingt. Aber sie wird vielleicht nicht mal die tragende Rolle spielen. Und wer weiß, ob das dann wirklich so gut sein wird für das spanische Nationalteam.
Mhm. Ja, sehr interessante Gedanken. Da kann ich nur zustimmen und bin gespannt auf die Antwort, die wir dann in 2 bis 3 Jahren haben werden. Dann nehme ich einen nicht sportlichen Moment des Spiels, nachdem ihr die sportlichen wichtigsten, finde ich, gerade schon genannt habt. Ich nehme die Einblendung des ZuschauerInnenrekords, der bei dieser EM aufgestellt wurde. 657.291 ZuschauerInnen waren es. Und das kann man vielleicht nochmal hervorkehren. Es war dann, wer den Ticketverkauf verfolgt hat, der konnte das schon absehen, denn es waren sehr viele Tickets sehr schnell verkauft und es war dann auch gar nicht mehr so einfach, für bestimmte Spiele Tickets zu bekommen. Aber dass die Schweiz das hinbekommen hat, obwohl man mal wieder gespart hat am Fußball der Frauen und ja den Etat zur Bewerbung dieser EM drastisch eingekürzt hat, von 14 Millionen auf 4 Millionen Franken, wenn ich mich gerade richtig erinnere, da muss man sagen, das dennoch so hinbekommen zu haben, zeigt, der Fußball der Frauen erwächst auch gegen Widerstände und ich würde das durchaus als Widerstand bezeichnen, was da eben passiert ist vor dieser EM. Und es ist aber schön zu sehen und hat letztlich auch den Rahmen gebildet zu einem Turnier, das man einfach sehr genießen konnte. Es hatte wie immer seine sportlichen Dramen, die gehören ja mit dazu, die vielen Verlängerungen, die vielen verschossenen Strafstöße, all das werden wir auch nochmal aufarbeiten in einer eigenen Sendung, die erscheint dann in der Nacht auf Dienstag, wir nehmen jetzt Sonntagabend direkt nach dem Finale auf, aber das fand ich war ein schöner Moment, man wusste auch schon, dass dieser Rekord kommt, es war eben nur noch die Frage, was ist jetzt die exakte Zahl und deswegen diese Einblendung die nehme ich jetzt zum Moment des Spiels, weil ihr die sportlichen schon gemacht habt.
Nachfrage an dich dann, wäre noch mehr gewesen, wenn die Stadien größer gewesen wären, hätte man noch einen größeren Rekord aufgestellt, weil da habe ich mich immer während des Turniers gefragt.
Bin ich also, überzeugt von, bin ich wirklich überzeugt von.
Weil eigentlich fand ich ja den Ansatz vor Jahren noch gut, ne? Man geht in so mittelgroße Stadien, kleinere Stadien, damit man die Vollheit ist immer besser. Ne? Lieber ein volles 20.000 Zuschauerstadion als ein halb volles 50.000, ist ja logisch. Ne? Einfach von der Stimmung her, selbst wenn dann ein paar Tausend weniger drin sind, aber irgendwie immer geiler als diese halb vollen Ränge. Und natürlich letzter Grund ist immer noch so, ein bisschen fragwürdig, aber mehr von der Stimmung. Aber ja, also ich glaube auch, dass wenn man jetzt irgendwie ein paar 40.000er gehabt hätte, anstatt eben Genf, und wir kennen ja, die Stadien sind ein bisschen kleiner in der Schweiz, was ja auch verständlich ist, aufgrund des Landes und der Größe und des Clubfußballs. Aber ich glaube, wenn man 40.000er gehabt hätte, wären die auch voll gewesen.
Das würde ich nämlich auch sagen. Ich glaube, nimm große, größere Stadien zumindest. Es müssen nicht die größten vielleicht sein, weil es gab ja auch bei diesem Turnier dann Island gegen Finnland war das, glaube ich, war so ein Spiel, wo eben dann nicht ganz so viele ZuschauerInnen da waren. Diese Turniere gibt es auch oder diese Spiele gibt es auch. Die willst du dann nicht in der 60.000er Arena haben. Das verstehe ich. Aber ja, trau es halt den Menschen zu. Ich habe das Gefühl, dass im Fußball der Frauen immer noch diese Zurückhaltung herrscht und dieser Angst, und manchmal ist es auch einfach eine vorgeschobene Angst von Männern, die einfach nicht wollen, dass das jetzt auch so groß wird wie eben ein vergleichbares Turnier bei den Männern. Aber ich bin der festen Überzeugung, stell da 50.000er Stadien hin und dann werden die auch voll, weil warum denn nicht? Der Sport ist super, die Berichterstattung bei den EMs ist ja auch gut. Immer noch nicht auf dem Niveau von Männern, aber schon viel, viel mehr und viel besser. Und warum sollen dann die Leute nicht kommen? Gibt es so eigentlich keinen Grund für. Wenn auch in dem Fall stimmen ja sogar die Ticketpreise, sind ja halbwegs moderat noch gewesen. Also ja, das nehmen wir mal mit dann für das nächste Turnier. Für diesen Moment aber möchte ich mich bei euch bedanken. Herzlichen Dank an Alina Ruprecht. Alina, danke, dass du mal wieder mit dabei warst, zum Teil nach langer, langer Rückreise aus der Schweiz hierher. Danke für deinen Einsatz hier für den Rasenfunk.
Danke dir, immer wieder ein Vergnügen.
Und herzlichen Dank an Konstantin Eckner. Danke dir, dass du für uns die britische Presse durchforstest. Es scheint ja wirklich manchmal schwierig zu sein. Aber wenn man dabei so wichtige Dinge lernt, wie Schienbeinschoner bedruckt sind, dann muss es sich doch auch für dich gelohnt haben. Danke dir, Konstantin.
Die Tiefenrecherche, da seid ihr bei mir an der richtigen Stelle.
Ja, aber ganz offensichtlich. In diesem Sinne, danke euch beiden und ich danke natürlich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk funktioniert nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt euch, welchen Wert haben die Sendungen des Rasenfunks in eurem Leben und lasst uns dann diesen Wert zukommen in Euros, geht per Dauerauftrag, per PayPal, per Kreditkarte. Alles ist möglich auf rasenfunk.de. Da findet ihr mit einem Klick auf den Unterstützen-Button heraus, wie man uns unterstützen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das während dieser EM getan haben. Und besonders bedanken möchte ich mich bei Clancy, bei Paul Leifer, bei Matze, bei Simon, hey, bei Bio-Schokolade, ganz liebe Grüße an Jule und bei Carsten Ahrens. Sie alle unterstützen uns schon seit 2017 und haben sich auch als SupporterInnen registriert. Wenn ihr selbiges tut, dann kann es eben sein, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip hier in einer Sendung danke. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu generell unserer Berichterstattung während der EM, mitmachen.rasenfunk.de ist die richtige Adresse dafür. Und ansonsten hört ihr noch unseren EM-Rückblick in der Besetzung der EM-Vorschau. Der erscheint dann eben, wie vorhin schon angesprochen, in der Nacht auf Dienstag. Und dann wird es das gewesen sein mit unserer EM-Berichterstattung hier im Rasenfunk. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt uns gerne weiter, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.